Paukenschlag in den USA. Trump attackiert Impfstoff. Brisantes Planspiel. EU probte 2019 die absichtliche Freisetzung eines Virus. Und im Interview des Tages. Ungarischer EU-Abgeordneter klagt an. Auch mein Land ist ein Opfer von Merkels Grenzöffnung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. US-Präsident Donald Trump und sein Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. haben bei einer Veranstaltung deutliche Kritik an Impfstoffen geübt und ein Verbot von Aluminium als Zusatzstoff gefordert. Aluminium steht laut Trump im Verdacht, neurologische Schäden wie Autismus, ADHS, Asthma oder sogar plötzlichen Kindstod mitzuverursachen. Damit handeln sie als die ersten Regierungspolitiker weltweit, die einen Zusammenhang zwischen Autismus und Impfungen ziehen. Grundlage der Aussagen sind Studien, die insbesondere seit den 1990er Jahren einen drastischen Anstieg von Autismusdiagnosen dokumentieren. Kennedy sprach sogar davon, dass 40-70% der Autismuserkrankungen auf Impfungen zurückzuführen sein könnten.
Wir untersuchen weiterhin eine Vielzahl potenzieller Ursachen, ohne dass es Tabubereiche gibt. Ein Bereich, den wir genau untersuchen, wie der Präsident erwähnte, sind Impfstoffe. Etwa 40-70% der Mütter von Kindern mit Autismus glauben, dass ihr Kind durch einen Impfstoff geschädigt wurde. Präsident Trump glaubt, dass wir diesen Müttern zuhören sollten, anstatt sie zu manipulieren und zu marginalisieren, wie es frühere Regierungen getan haben. Einige unserer Freunde sagen gerne, dass wir allen Frauen glauben sollten, aber einige dieser gleichen Personen haben diese Mütter seit 3 Jahrzehnten zum Schweigen gebracht und dämonisiert. Da die Forschung über den möglichen Zusammenhang zwischen Autismus und Impfstoffen in der Vergangenheit aktiv unterdrückt wurde, wird es Zeit brauchen, bis Wissenschaftler dieses Thema ehrlich betrachten.
Trump kommentierte den enormen Anstieg mit den Worten, da weiß man, dass etwas künstlich ist. Sie nehmen etwas ein. Auch Paracetamol während der Schwangerschaft kam zur Sprache. Trump sprach von einem Risikofaktor, der lange unterschätzt worden sei. Er wirft den US-Gesundheitsbehörden vor, diese Gefahren über Jahre ignoriert zu haben. Der US-Präsident kündigte eine umfassende Neubewertung der Impfstoffzusammensetzungen und gesundheitspolitischen Empfehlungen an. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet sieht darin einen, Zitat, Angriff auf die Pharmamafia. Vorerst mit der Waffe der Wahrheit und Information. Freie Ärzte warnen bereits seit langem vor den Risiken, die herkömmliche Impfstoffe für Kinder darstellen. Erstmals werden diese Warnungen nun durch die US-Regierung aufgegriffen. US-Präsident Donald Trump beruft sich unter anderem auf einen Zusammenhang zwischen Autismus und Impfungen. Die medizinischen Hintergründe dieser Aussage hat der Molekulargenetiker Michael Nels bereits im Dezember 2024 auf dem Alternativ-WEF in Prag erläutert.
Und wir wussten, was uns schadet und was uns nützt. Die Hilfskriterien für Impfung versus Autismus sind geklärt. Wir wissen, es ist gefährlich. Wir können jetzt sagen, ja okay, wir forschen noch mal 10 Jahre. Aber in den nächsten 10 Jahren werden jeden Tag Babys geboren, die Autismusrisiko haben von 1 zu 32 oder noch höher. Warum beenden wir das nicht einfach? Ja, warum hören wir nicht einfach damit auf, solange wir nicht wissen, ob wir es nicht ausschließen können? Die Frage ist doch nicht, können wir beweisen, dass es nicht so ist, sondern wir müssen es beenden, damit einfach niemand mehr geboren wird, mit dem Potenzial, krank zu werden auf etwas, was wir geändert haben, was vorher nicht da war. Vor 50 Jahren gab es praktisch keinen Autismus. 1970 war es 1 zu 10.000. Also irgendwas hat sich verändert und diese Veränderung müssen wir zurückschrauben.
Auch die Corona-Injektionen haben bekanntlich massive negative gesundheitliche Folgen ausgelöst. Das bestätigt abermals eine aktuelle Anfragebeantwortung des österreichischen Gesundheitsministeriums. Demnach haben sich bei Männern unter 40 Jahren die Spitalsaufenthalte wegen Herzmuskelentzündung, Myokarditis, seit 2020 nahezu verdoppelt. Insgesamt stiegen die Fälle in der Bevölkerung um knapp 70%. Besonders auffällig, der Anstieg setzte ab 2021 ein, zeitgleich mit dem Beginn der mRNA-Injektionen. Doch das Gesundheitsministerium wiegelt ab, über den Impfstatus der Betroffenen liegen keine validen Informationen vor. Wörtlich heißt es weiter, dass einige der oben angeführten Fälle von Myokarditis auf die Covid-19-Impfung zurückzuführen sind, kann zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, es ist jedoch zu beachten, dass dies im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion ebenfalls auftreten kann. Damit gesteht die Regierung zwar indirekt ein mögliches Impfrisiko ein, versucht den Zusammenhang aber gleichzeitig zu relativieren. Für Dr. Hannes Strasser ist das eine glatte Ausrede, wie er gegenüber auf 1 zu verstehen gibt.
Ich muss ehrlich sagen, diese Antwort muss eigentlich fast als Ausrede bewerten. Noch einmal, es ist offiziell eine anerkannte Nebenwirkung der Covid-19-Impfungen. Das ist leider so, das ist bekannt. Das ist längstens dokumentiert, das steht sogar im Beipacktext, dass man da im Jahr 2025 überhaupt noch diskutiert, ob das durch die Impfung entstehen kann, ist ein Wahnsinn. Ich habe selber einen Fall, wo bei einem Patienten, der gestorben ist, die Mutter eine Herzbiopsie entnehmen lassen hat und wo das eindeutig bewiesen ist.
Auch Professor Dr. Alexander Sönnigsen hält von der angeführten Erklärung wenig und stellt gegenüber auf 1 eine klare Forderung.
Auch durch Covid, wie von der Regierung behauptet, ist der Anstieg kaum zu erklären, da im schlimmsten Covid-Jahr 2020 kein Anstieg erkennbar ist. Immerhin räumt die Regierung ein, dass die mRNA-Spritzen als Ursache nicht auszuschließen seien. Jetzt wird es Zeit, die Impfschäden endlich offiziell anzuerkennen.
Dass während der Corona-Pandemie nichts dem Zufall überlassen wurde, ist für aufmerksame Beobachter bereits seit längerem klar. Nun sorgt der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser mit einer neuen Anfrage an die EU-Kommission für Aufsehen. Im Jahresbericht 2019 des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, ECDC, ist dokumentiert, dass nur wenige Monate vor Ausbruch von Corona eine groß angelegte Simulationsübung in Griechenland stattfand. Geübt wurde die absichtliche Freisetzung eines Krankheitserregers unter Einbindung von Polizei, Zivilschutz, Strafverfolgung und Gesundheitssystemen aller Mitgliedstaaten. Ergebnis sei ein Bioterror-Handbuch von ECDC und Europol gewesen. Hauser will nun wissen, welche Szenarien durchgespielt wurden, welche Institutionen beteiligt waren und ob auch Zwangsmaßnahmen, Grundrechtseinschränkungen und Mediensteuerung Teil der Übung waren. Der EU-Parlamentarier sagt wörtlich, ich will vollkommene Transparenz und Aufklärung zu allen Corona-Themen. Die Öffentlichkeit hat das Recht auf diese Informationen. Die Debatte um Impfungen und ihre Folgen findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie ist Teil eines weit größeren Projekts, der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. In deren dritten Ziel für nachhaltige Entwicklung werden Impfprogramme ausdrücklich genannt, insbesondere für Kinder. Selbst die, wie es heißt, Covid-19-Pandemie wird dabei ausdrücklich als Bezugspunkt aufgeführt. Kritiker sehen darin einen klaren Hinweis darauf, dass die globale Impfstrategie politisch geplant und vorangetrieben wird. Am Montag erhöhte die UNO nun erneut den Druck auf die Mitgliedstaaten. Bei einer Tagung in New York beklagte die neue Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, einen mangelnden politischen Willen, die Agenda 2030 konsequent umzusetzen. Baerbock betonte, nur rund ein Drittel der Maßnahmen liege derzeit im Zeitplan. Der Rest hinke deutlich hinterher. Um die Umsetzung der Agenda 2030 tatsächlich zu stoppen, braucht es Aufklärung und freie Information. Diese Aufgabe hat sich auf 1 seit seiner Gründung verschrieben. Damit wir unsere Arbeit trotz des enormen Widerstands fortsetzen können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Helfen Sie uns zum Beispiel mit einem Einkauf in unserem auf 1 Shop unter www.auf1.shop. Der gesamte Erlös fließt direkt in die Arbeit unseres Senders. In den norddeutschen Bundesländern wird bereits fleißig an der Einbindung der Polizei in die militärische Infrastruktur gearbeitet. Wie ein Sprecher des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern gegenüber auf 1 bestätigte, gibt es entsprechende Pläne der Konferenz der norddeutschen Innenminister. Danach haben sich die Küstenländer bereits im Juli darauf verständigt, der Polizei weitreichende Befugnisse bei der Landesverteidigung zu übertragen. Betroffen sind etwa die Drohnenabwehr und der Schutz maritimer Infrastruktur. Zu diesem Zweck sollen regelmäßige gemeinsame Übungen von Bundeswehr und Polizei abgehalten werden. Außerdem sollen die Sicherheitsbehörden die Technik und Fähigkeiten zur Erkennung und Abwehr von Drohnen erhalten. Begründet wird diese Aufweichung der Kompetenzen mit einer, Zitat, Sicherheitslage, die die Zuständigkeiten zwischen zivilen und militärischen Akteuren verschwimmen lässt. Das Grundgesetz dagegen weist die Landesverteidigung klar der Bundeswehr zu. Im Falle der Abwehr von Spionagedrohnen könnte auch der militärische Abschirmdienst zuständig sein, aber nicht die Polizei. Beobachter halten diese Aufgabenverschiebung für eine weitere verdeckte Aufrüstungsmaßnahme. Wie wird die NATO auf russische Flugzeuge und Drohnen reagieren, die angeblich in ihren Luftraum eingedrungen sind? Diese Frage stand heute im Mittelpunkt einer Sondersitzung des NATO-Rates in Brüssel. In einer offiziellen Mitteilung sprach das Bündnis eine ungewöhnlich scharfe Warnung aus. Wörtlich heißt es, Zitat, die NATO wird alle notwendigen militärischen und nicht-militärischen Mittel zur Selbstverteidigung einsetzen. Damit lässt die NATO bewusst offen, welche Maßnahmen sie ergreifen will, bis hin zum Abschuss russischer Maschinen. Beobachter werten diese Formulierung als klare Drohkulisse, die den Konflikt zwischen dem Westen und Moskau weiter zuspitzen könnte. In den vergangenen Tagen hatte es nach westlicher Darstellung mehrfach Luftraumverletzungen über Polen, Rumänien und Estland gegeben. Besonders mysteriös, kurz vor den Beratungen des NATO-Rates wurden Drohnenflüge über den Flughäfen von Kopenhagen, Stockholm und Oslo gemeldet. Moskau wies diese Vorwürfe umgehend zurück. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, die russischen Streitkräfte hätten den westlichen Luftraum zu keiner Zeit verletzt. Kritiker erinnern zudem daran, dass es etwa zwischen den verfeindeten Staaten Griechenland und der Türkei jährlich hunderte Luftraumverletzungen gibt, ohne dass diese auf ähnliche Weise aufgebauscht würden. Angesichts der eskalierenden Gewalt im Gazastreifen gehen immer mehr europäische Staaten auf Distanz zu Israel. Am Montag erklärten 6 weitere Regierungen, darunter Frankreich und Belgien, die Anerkennung eines palästinensischen Staates. Die deutsche Bundesregierung lehnt einen solchen Schritt bislang ab, spricht sich aber für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten aus. Unterstützung erhalten Kanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul dabei von der AfD. Deren außenpolitischer Sprecher Markus Frohnmeier warnte im Gespräch mit auf 1 vor einer einseitigen Anerkennung Palästinas, also ohne Zustimmung Israels. Frohnmeier wörtlich, eine Zwei-Staaten-Lösung setzt die Anerkennung des Existenzrechts und der legitimen Sicherheitsinteressen Israels voraus. Der Prozess gegen Ex-Aula-Chefredakteur Martin Pfeiffer wird zunehmend politisch instrumentalisiert. Die linksgerichtete NGO SOS Mitmensch veröffentlichte zu Beginn der zweiten Prozesswoche eine Liste von FPÖ-Politikern, die das inzwischen eingestellte Magazin durch Inserate, Interviews oder Beiträge unterstützt haben soll. Sprecher Alexander Pollack erklärt dazu wörtlich, damit sitzt die FPÖ-Parteispitze bei dem Wiederbetätigungsprozess de facto mit auf der Anklagebank. Die Sozialdemokraten griffen die Vorlage umgehend auf. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sprach in einer Presseaussendung von einer Gefahr für die Demokratie und stellte die FPÖ in eine Reihe mit Rechtsextremismus, Hetze und Spaltung. Damit wird deutlich, der Aula-Prozess dient nicht nur der juristischen Aufarbeitung, sondern ist längst zur politischen Bühne geworden. NGOs und Regierungsparteien arbeiten Hand in Hand, um die FPÖ öffentlich unter Druck zu setzen und in die Nähe des Extremismus zu rücken. Vor genau 10 Jahren löste die Grenzöffnung durch die damalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel eine Migrationswelle historischen Ausmaßes aus. Merkels Satz, wir schaffen das, steht bis heute für diese Politik und für ihre Folgen in ganz Europa. Betroffen war auch Ungarn, obwohl das Land illegale Migration damals wie heute strikt ablehnt und konsequent dagegen vorgeht. Wie sich diese Entscheidung bis heute auf Ungarn auswirkt, darüber spricht auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens im Interview des Tages mit dem ungarischen EU-Abgeordneten Ernő Schaller-Baros.
Ja, 10 Jahre, wir schaffen das. Das ist im Grunde so der Anlass der heutigen Veranstaltung. Ungarn war damals einer der zentralen Plätze. Viele der Migranten haben sich in Budapest gesammelt, wurden dann von dort nach Deutschland geholt. War es damit für Ungarn vorbei, wenn man so will, oder hat diese 10 Jahre Grenzöffnung auch Ungarn nachhaltig geprägt?
Schauen Sie, in 2015, nach dieser Erfahrung, hat Ungarn seine Grenzen geschlossen. Wir beschützen den Schengener Raum mit Grenzschutzanlagen an der serbischen und damals auch an der kroatischen Grenze. Kroatien ist ja auch jetzt Mitglied des Schengener Raumes geworden. Das bedeutet, wir schützen noch immer Richtung Serbien nicht nur Ungarn, nicht nur unser Land, sondern ganz Europa, auch Deutschland, mit den Grenzschutzanlagen, die wir haben. Wir haben Transitzonen aufgemacht, wir haben niemanden in Europa reingelassen, ohne einen gültigen gültigen Asylantrag. Und auch der einen Asylantrag gestellt hat, wurde es in der Transitzone in Ungarn festgehalten. Die Europäische Kommission hat gemeint, das wäre gegen europäisches Recht. Und wie bei dieser Konferenz eben schon erwähnt, das bedeutet, dass Ungarn täglich 1 Million Euro Strafe Richtung der Europäischen Kommission bezahlen muss, weil sie gerade die europäischen Grenzen und die ungarischen Grenzen verteidigt. Die ungarische Gesellschaft ist geschlossen. Wir hatten auch ein Volksbegehren, wir hatten eine Volksabstimmung über die Frage, mit wem die ungarischen Menschen, die ungarische Bevölkerung zusammenleben möchte. Und die ungarische Bevölkerung hat eindeutig entschieden, mit über 80% der Stimmen, dass die ungarische Bevölkerung, die ungarische Regierung das Recht hat zu entscheiden, wer in Ungarn leben und wohnen darf. Und das ist nicht die Europäische Kommission, das ist nicht Brüssel und nicht Regierungen von anderen Nationalstaaten.
Sie haben das Urteil angesprochen des EU-Gerichtshofes mit der 1 Million Euro am Tag. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, die erste Ankündigung der ungarischen Regierung war, wir werden das nicht bezahlen. Bezahlen Sie es jetzt trotzdem?
Ich glaube, wir bezahlen es nicht. Natürlich gibt es die Möglichkeit, eine Europäische Kommission Mittel sich zu nehmen. Aber ich muss sagen, wenn ich bedenke, was in Westeuropa gerade passiert, 1 Million Euro pro Tag ist vielleicht für unsere Kinder und Enkelkinder die beste Investition auf Erden, auch wenn es unrechtmäßig ist und auch wenn es gegen das Grundprinzip ist, was gut für dieses Kontinent ist, ist es eine gute Investition. Wir brauchen keine Islamisten, Salafisten, Drogenhändler und verschiedene Truppen auf der Straße in unseren Städten, in unserem Land, die wir in Westeuropa sehen. Und wir möchten auch Schulen haben, wir möchten auch Kitas haben, wo nicht 30, 40, 50% der Kinder schon eine andere Sprache sprechen wie das Ungarische. Und wir sehen leider diese Beispiele in Westeuropa. Und das Recht soll uns gegeben werden, dass wir selber entscheiden, wie wir unser Leben gestalten möchten. Weil als wir der Europäischen Union beigetreten sind, hat niemand gesagt, dass eine Europäische Kommission, dass eine Pseudoregierung in Brüssel entscheiden kann, ihr müsst so viele und so viele Menschen in euer Land aufnehmen. Aber es ist auch sehr wichtig, Ungarn war immer auf der Seite der Humanität. Wir haben immer die Ankömmlinge und die Flüchtlinge aus einem ersten sicheren Ländern aufgenommen. Ungarn hat die größte humanitäre Hilfe Richtung der Ukraine gegeben. Über 900.000 Menschen haben die Ukraine über Ungarn verlassen. Die ungarische Regierung, der Malteser Hilfsdienst in Ungarn, hat eine irrsinnig große Aufgabe errichtet. Aber schon damals bei den Jugoslawienkriegen haben wir sehr stark geholfen, den Menschen, die angekommen sind aus Ungarn. Aber es macht doch keinen Sinn, ganz einfach Afrika, halb Asien nach Europa zu bringen, Kontinente auszutauschen. Es macht keinen Sinn, dass Leute über 5, 6, 7 verschiedene sichere Drittländer gehen und entscheiden können, auf einmal auf einer Landkarte zeigen, ich möchte da leben, soll es Berlin sein, Köln oder Malmö, weil es dort gute Sozialleistungen gibt. Das kann es nicht geben. Das ist nicht rechtens und das ist auch gegen internationales Recht.
Wenn wir uns heute Europa anschauen, dann sehen wir, dass im Grunde, ja, der Kontinent geteilt ist in zwei Gebiete, einmal Westeuropa, auch Deutschland, der sehr stark von Migranten mittlerweile dominiert wird, möglicherweise in einigen Jahren von der die Mehrheit stellen. Und dann in anderen Gebieten, ob das Ungarn ist, aber auch Polen und andere Länder, wo doch die nationalen Kulturen sich gegen diese Einwanderungswellen haben behaupten können. Glauben Sie, wenn wir mal in die Zukunft schauen, dass ein europäisches Europa in der Zukunft noch möglich ist, oder wird sich das europäische Europa auf Länder wie Ungarn, Polen und andere beschränken und der Rest wird sozusagen ein zweiter Maghreb?
Es ist nicht meine Aufgabe als Ungar zu entscheiden, wie die Gesellschaft sich in Deutschland oder Österreich oder sagen wir in Belgien aufstellen soll. Es ist nicht meine Aufgabe. Die ungarische Bevölkerung wählt eine ungarische Regierung, die Politik für Ungarn macht und die ungarische Gesellschaft kann sich selber verteidigen. Ich bin sehr skeptisch, was Westeuropa angeht. Ich liebe westeuropäische Städte. Mein Vater ist in Wien geboren, eine wunderschöne Stadt. Aber was ich sehe, was ich auf den Straßen sehe, was ich sehe, wie sich die Gesellschaft seit den 80er, 90er verändert hat in diesen Städten, bin ich sehr skeptisch, in welche Richtung wir gehen. Ich glaube, dass Länder wie Tschechien, die Slowakei, Polen, Ungarn, diese Region, die Visegrad-Staaten, sich verteidigen zu wissen. Und ich glaube, mit der Anführung Ungarns wird es eine sehr starke Stimme in Brüssel und auch hier in Straßburg geben, dass wir uns einfach verteidigen müssen, weil wir sehen den Weg, den Westeuropa schon in den 60er Jahren angetreten ist, aber besonders nach 2015, nach Angela Merkels Ruf, wir schaffen das, wir können das, wir nehmen jeden auf, dass wir diesen Weg nicht gehen möchten. Und es ist ein Warnzeichen, diese politische Debatte, die wir führen. Und ich glaube, dieses Warnzeichen kommt schon langsam auch in Westeuropa an.
Ungarn wird von der Europäischen Union ja nicht nur wegen seiner Migrationspolitik angegriffen, sondern auch für viele andere Positionen. Glauben Sie, dass in einigen Jahren für Ungarn noch ein Platz in dieser Europäischen Union sein sollte? Sei es in dem Sinne, dass Brüssel es einfach raustreibt, sei es, dass die Ungarn irgendwann sagen, diese Vision ist jetzt für uns zu Ende, weil sie zu einer Dystopie geworden ist?
Ich glaube, die Antwort muss sein, Ungarn ist Teil der europäischen kulturellen, geschichtlichen Europas, dieses Kontinentes. Wir sind Teil Europas und wir werden Europa nicht verlassen. Wir lassen uns nicht aus Europa herausdrängen. Wir haben hier die patriotische Gruppe in Brüssel auch deswegen gegründet, dass wir zusammen eine Stimme haben hier in Europa und wir möchten Europa reformieren und nicht Europa verlassen. Weil ich glaube, der Weg, den wir auch in Ungarn angegangen sind, könnte auch ein sehr guter Weg sein, in Europa der Nationalstaaten aufzubauen, Europa, wo man frei reisen, frei handeln kann. Aber gerade das Gute stirbt vor unseren Augen in Europa. Gerade Schengen wird gerade ermordet wegen der massenhaften Migration. Es gibt Grenzschutzkontrollen innerhalb von Europa und nicht die Schengen-Grenzen werden geschützt, so wie sie es das Ungarn machen. Und ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass es die Demokratie benötigt, dass es Stimmen der Ungarn auch gibt. Und ich glaube und ich hoffe, dass dies der demokratische Diskurs auch in Westeuropa zurückkommen wird. Weil was ich jetzt sehe, ist alles ging die letzten 20 Jahre politisch nur in eine Richtung, grün, links, liberal. Und auch hier in diesem Haus in Straßburg ist leider die Volkspartei der Richtung der Grünen und der Linken, des Sirenengesanges der Linken und der Grünen nachgegangen. Und ich hoffe, dass diese Politik sich ändern kann. Ich hoffe, dass es eine konservative Mehrheit auch in Straßburg geben wird. Aber die Entscheidungen müssen hauptsächlich nicht da getroffen werden, sondern zu Hause in den Nationalstaaten. Die Wähler der Nationalstaaten müssen eine Wende herbeiführen. Und das ist die Zukunft.
Abschließende Frage. Sprechen wir genau über diese Wähler oder über die Wahlen? Auch Sie in Ungarn haben wieder Parlamentswahlen, ich glaube sogar nächstes Jahr. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass die Europäische Union ja stark versucht hat, über NGOs, über andere Instrumente in die Innenpolitik von Staaten und auch die Meinungsbildung innerhalb von Staaten einzuwirken. Und wir haben jetzt sogar gesehen in Rumänien, aber auch in Frankreich, auch in Deutschland auf kommunaler Ebene, wie Kandidaten oder Wahlen schlicht verhindert werden. Fürchten Sie einen Angriff Brüssels auf die ungarischen Parlamentswahlen?
Ich glaube, es gibt ein sehr starkes Bestreben hier von politischen Akteuren in Brüssel und in Straßburg, eine Wende auch in Ungarn zu bekommen, weil wir gerade dieses Sand in diesem Getriebe von einem europäischen supernationalen Staat sind. Aber ich glaube, die ungarische Mehrheit, die Mehrheit hinter der ungarischen konservativen Regierung ist stark genug, dass wir die Wahl nächsten April gewinnen. Das ist eine große Arbeit bis so lange, aber Sie haben völlig recht. Aus dem internationalen Milieu gibt es einen sehr großen Drang, Regierungen, die konservativ sind, die das meinen, was wir über die Wahlen meinen, dass die Gesellschaftspolitik von uns vertritt, abzuwechseln. Aber ich bin auch sehr zuversichtlich, dass in Amerika schon der Wechsel gekommen ist. Donald Trump hat in den Vereinigten Staaten mit einer konservativen Politik, mit einem konservativen Programm, Gesellschaftsprogramm die Wahlen gewonnen. Ich sehe, dass es in Frankreich neue Mehrheiten gibt. Ich glaube, in Tschechien wird es jetzt einen Wechsel geben. Ich glaube, dass in Polen die Präsidentschaftswahl ist ein riesengutes und wunderschönes Zeichen, dass nur der Druck und die Peitsche der Europäischen Kommission nicht genug ist, die europäischen Bevölkerung zu beeinflussen. Ich glaube, dass Italien einen Weg eingegangen ist, das besser ist als die sozialdemokratischen Regierungen davor. Und ich hoffe, das Beste auch für Ungarn. Meiner Meinung nach, wir werden die Wahl nächsten April gewinnen.
Vielen Dank.
Die Antifa gilt in den USA von jetzt an offiziell als Terrororganisation. Eine entsprechende Executive Order wurde am Abend des gestrigen Montags vom US-Präsidenten Donald Trump unterzeichnet. Damit sind nicht nur sämtliche Antifa-Aktivitäten ab sofort strafbar, sondern auch deren Unterstützung und Finanzierung untersagt. Wie scharf diese Maßnahmen umgesetzt werden, ist noch unklar. Viele Nutzer in den sozialen Medien fordern ein solches Verbot ebenfalls für Deutschland und Österreich. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.